Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Yeah, Summer Feeling. I like it. Ich weiß, ich habe ein bisschen die Schraube lockert, das ist mir schon bewusst, aber ich liebe diese Summer Celebrations. Wenn es hier drin so richtig heiß ist und so, boah, ich find's cool. Und wisst ihr warum? An die Celebrations erinnert man sich. In 10 Jahren werdet ihr sagen, boah, weißt du noch, was wir da geschwitzt haben. Ja, und ich wünsche mir, dass ihr noch mehr behaltet als nur das Schwitzen dieser Celebration. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Summer Feeling ist unsere Serie. Und Sommer, Sonne, Strand, Eis, Cocktails, wunderschöne Menschen in knappen Badekleidung. Das sind doch so Bilder, die wir im Kopf haben, wenn es um Sommer geht. Und ja, ich habe die Bilder auch. Ich gebe es ja zu. Ich habe auch so Fantasien über Sommer. Bei mir taucht dann immer so ein bisschen so Bacardi-Werbung auf und Like Ice in the Sunshine und so. Die Wirklichkeit ist ein ganz klein bisschen anders. Ja, manchmal fühlt sich Sommer, so wie letzte Woche, eher an wie Spätherbst in Ostsibirien. Wenn warm, dann schwitzen bis zum Kreislaufkollaps. Nächtelang nicht schlafen, weil die Nachbarn Lärm machen. Grillgestank von der Party nebenan und diese knappe Badebekleidung haben meistens die an, die du darin nicht sehen willst. Spaßverderber. Ja, leider. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Unsere Sommer-Celebrations sollen nicht dazu da sein, den Spaß am Sommer zu verderben. Sogar in unserem Heartbeat steht drin, dass wir eine positive Lebenseinstellung haben. Und genauso positiv gehen wir auch an Sommer ran. Und wir wollen diese Dinge, die Sommer ausmachen, ein Stück weit auch zelebrieren. Deshalb diese Summer Feeling Special Serie im Sommer, wo wir immer so ein Highlight mit einbinden werden, dessen, was wir so unter Sommer verstehen. Aber wir möchten auch einen Blick hinter die Fassade werfen. Einen Blick hinter das, was wir so plakativ als Sommer bezeichnen. Dahinter steht die Frage, wie können wir auch diese Sommerzeit zu einem Gewinn machen? Wie wird diese 2, 3, 4 Wochen im Sommer mehr als einfach nur eine Flucht aus deiner Wirklichkeit? Wenn immer ich mich mit Leuten unterhalte über das Thema Urlaub, dann habe ich das Gefühl, Urlaub ist wie so eine große Seifenblase. So das ganze Jahr arbeitet man drauf hin und alles Mögliche packt man rein in diese 2 Wochen im Jahr und dann macht es irgendwie blopp. Und oft bleibt man doch ein Stück weit enttäuscht zurück und sagt sich, wow, das habe ich irgendwie wieder alles nicht hingekriegt. Wie können wir jetzt also Sommer wirklich nutzen, so dass er uns weiterbringt. Vater, und ich danke dir, dass Sommer ist. Ich danke dir für dieses leichte Lebensgefühl. Ich danke dir, dass wir die Abende genießen dürfen. Ja, dass das Leben einfach im Sommer auch sich ein Stück freier anfühlt. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit gebrauchst, um zu uns zu sprechen, um uns mit reinzunehmen in die Gedanken, die dich bewegen und uns dadurch bewegen möchtest. Ich gebe dir jetzt die Zeit und den Raum in Jesu Namen. Amen. Ja, heute steigen wir ein mit dem Thema Fruits, Früchte oder Obst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was du so am meisten magst. Eher so diesen bunten Obstsalat-Mix, alles miteinander. Oder die Ananas, Papaya, Äpfel, Kirschen. Vielleicht ist aber auch die Zitrone im Weizenbier deine Lieblingsfrucht. Kann ja auch sein. Je nachdem, wie du so unterwegs bist, verbindest du unterschiedliche Sachen mit Früchten. Und mir geht es so, ich verbinde definitiv nicht nur Geschmack mit Früchten. Einige von euch wissen es, ich hatte ja eine sehr harte Kindheit. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt schon drauf. Ja, das Problem ist nämlich, ich bin ja gebürtig ein Heikschmeckter. Also ich habe ein Jahr ein Geburtsfehler. Nicht im Schwabenland geboren. Und jetzt bin ich in Ermstal aufgewachsen und gefühlt zumindest war ich das einzige Kind im Ermstal, dessen Eltern keine Obstwiesen haben. Und wisst ihr, so als Außenseiter in so einer fremden Kultur, das ist nicht so leicht. du weißt gar nicht, wie das ist, so im Obst arbeiten. Grammatikalisch sehr interessant, im Obst arbeiten. Ja, auf jeden Fall, meine Nachbarn, die kamen zu mir und die haben mich dann gefragt und haben gesagt, hey, willst du mal mit Kischerado? Ich habe gedacht, was um alles in der Welt soll cool daran sein, irgendwelche Kisten runterzuholen? Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe mich darauf eingelassen. Kischer sind also diese Früchte, diese Kirschen, und sie haben mich mitgenommen. Und ich verdanke meinen Nachbarn tatsächlich einige der coolsten, der schönsten und auch bleibendsten Erlebnisse meiner Kindheit. Das war wirklich cool, damit zu gehen. Wenn du so das erste Mal den Ranzen so richtig voll mit Kirschen hast und eine Flasche Sprudel trinkst, man stirbt nicht dran, aber es bekommt einem auch nicht so gut und es bleibt so als Erlebnis drin in einem. Früchte lösen etwas aus in uns. Man hat so Sinnbilder. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Auf jeden Fall der Bibel geht es auch so. In der Bibel wird mit Früchten ganz, ganz viel verknüpft. Da haben wir den ersten Teil der Bibel. Und dort wird mit Früchten so in allererster Linie mal Genuss verbunden. Früchte stehen dort als ein Sinnbild für Gottes Großzügigkeit mit uns. Gott meint es gut mit uns und er schenkt uns mehr, als wir eigentlich zum Leben brauchen. Ja, im Grunde genommen kommst du ja mit einem saftigen Steak und einer Kartoffel auch schon recht weit. Aber Gott meint es gut und er schenkt uns die Früchte. Im zweiten Teil der Bibel geht es tiefer. Jesus sagt mal, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt, der bringt gute Frucht. Und Jesus setzt eigentlich noch einen drauf. Er sagt nicht nur, hey, das ist so eine Option in eurem Leben, sondern er spricht zu den Pharisäern, zu seinen Jüngern und eigentlich zu uns allen. Und er sagt, hey, wer keine Frucht bringt, der wird ausgerissen und weggeworfen. Und da merkt man an der Stelle, verlässt so ein bisschen diese hochsommerliche Lagerfeuerromantik. Jesus geht es da um was echt Ernstes. Die spannende Frage ist, was meint Jesus, wenn er sagt, wir sollen Früchte bringen? Geht es um Trauben? Geht es um Äpfel? Geht es um Birnen? Geht es um Obstsalat? Was spricht Jesus eigentlich an der Stelle? Und ich habe es so überschrieben mit dem Thema, ein Leben, das Früchte trägt. Das ist die Absicht und das Ziel von Jesus. Ich möchte euch am Anfang eine kleine biologische Frage stellen. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Keine rhetorische Frage, darf sich melden, wenn du es weißt. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Hä? Ein Apfel, sehr gut. Also sehr gut ist es nicht, dafür reicht die Antwort nicht. Ich würde sagen, es ist so eine 2 bis 3. Das ist auch okay so, ja. Also ein Apfel schon, der hängt am Baum. Die eigentliche Frucht eines Apfelbaumes, in diesem Apfel steckt der Samen. Aus dem Samen entsteht ein weiterer Baum. Und die eigentliche Frucht des Apfelbaumes ist ein weiterer Apfelbaum. Aber natürlich, wir wissen alle, es braucht erstmal diesen Apfel, damit es weitergehen kann. So, um was geht es Jesus, wenn er von einem Leben spricht, das Früchte bringen soll? Jesus geht es nicht darum, dass in unserem Leben möglichst viele pralle Äpfel sind. Es geht nicht darum, dass wir ein moralisch einwandfreies Leben leben, dass wir von Segnung zu Segnung hüpfen und dass wir so sagen können, so sinnbildlich, hey, mein Leben ist voller praller Äpfel. Das meint Jesus nicht. Jesus spricht von der eigentlichen Frucht. Er sagt, ein Mensch, der mir nachfolgt, soll als Frucht wiederum einen Mensch hervorbringen, der mir nachfolgt. Aber so wie es den Apfel braucht, damit der neue Baum entstehen kann, so braucht es auch in unserem Leben etwas, das andere Menschen anspricht. Wir brauchen einen glaubwürdigen, tiefgründigen Lebensstil. Jesus sagt, hey, es geht darum, dass wenn ein anderer Mensch dich anschaut, dann soll er Lust bekommen. Dann soll er sagen, hey, in deinem Leben, da ist etwas. Dein Leben hat wirklich Früchte. Und es macht nicht nur Spaß, es macht Laune, es macht mich neugierig. Ich möchte das auch haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man zu einem tiefgründigen, glaubwürdigen Lebensstil? Ein anderer Mann im zweiten Teil dieser Bibel, der heißt Paulus, der hat einige Briefe geschrieben. Und in einem Brief schreibt er an eine Gemeinde in Galatien, dort im 5. Kapitel. Und da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind krasse Punkte. Und da geht es nicht um ein Leben von langweiligen Spießern, die jetzt irgendwie halt komisch werden, sondern es geht um Menschen, die treu sind, weil sie ihren Partner lieben. Nicht, weil sie zu feige für eine Affäre sind. Es geht um Menschen, die gütig sind, weil sie es wollen. Und nicht, weil sie Angst haben, jemand auch mal Nein zu sagen. Es geht um Menschen, die eine starke Persönlichkeit und Rückgrat haben. Die Frucht des Geistes Gottes in deinem Leben sind diese Dinge, die Paulus dort nennt. Ich habe mir 4 Punkte notiert, was es braucht, damit diese Frucht entstehen kann. Das erste ist, Früchte brauchen einen Samen. Ich weiß nicht, wie du im Leben beten gelernt hast. Ja, bei den allermeisten von uns läuft das ja irgendwie so ab. So in der Kindheit, irgendwann lernen wir mal, zu Gott zu beten. So ganz im Allgemeinen. Und irgendwann später fangen wir an, so ein bisschen zu differenzieren. Und wir merken, Vater unser im Himmel, und wir beten zu Gott, dem Vater. Dann lernen wir Jesus kennen und wir entdecken den Stellenwert von Jesus. Und wir merken, hey, wenn Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, dann können wir ja auch zu Jesus beten. Aber ich möchte dich heute mal fragen, hast du in deinem Leben schon mal ganz konkret zum Heiligen Geist gebetet? Hast du ihn schon mal gefragt und gebeten, hey, Heiliger Geist, könntest du diese Frucht in mir Wirklichkeit werden lassen? Hast du Lust, in meinem Leben etwas von diesen Früchten hervorzubringen? Eine spannende Sache, und ich möchte dich einladen, in deinem Leben ein Experiment zu wagen. Bete mal zum Heiligen Geist und frag ihn, ob er in deinem Leben Früchte bringen möchte. Das zweite, Früchte brauchen Zeit zur Reife. Wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor. Wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif. Und wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Das hat ein Mann geschrieben, schon ganz, ganz, ganz viele Jahre her. Und ich glaube, es war ein unheimlich kluger Mensch. Früchte brauchen Zeit zur Reife. Geduld hat man nicht. Geduld hat man nicht. Geduld entsteht in Situationen, in denen man sie nicht hat. Das ist spannend. Geduld entsteht in Situationen, in denen man sie nicht hat, aber dranbleibt. Treue hat man nicht. Treue bewährt sich in der Krise. Summer Feeling. Hey, ihr könnt jetzt meine Frau und mich nehmen und uns aussetzen. Irgendwo in der Karibik, wunderschöne Insel, Sandstrand, wir zwei ganz allein auf dieser Insel. Und dort leben wir 30 Jahre lang, wir zwei ganz allein. Und ich dürfte mich danach nicht rühmen, dass ich treu bin. Wenn du dagegen mit deiner Fußballmannschaft 14 Tage an den Ballermann gehst, dann könnte das unter Umständen anders aussehen. Treue hat man nicht. Treue bewährt sich, wenn es Alternativen gibt. Langmut hat man nicht. Langmut beweist man in den Zeiten, in denen es keinen Spaß mehr macht. Wenn der Applaus ausbleibt. Wenn keiner zu dir kommt und sagt, hey, das hast du heute super gemacht. Wenn irgendwie alle an dir vorbeilaufen, dich keiner wahrnimmt und du so am allerliebsten alles hinschmeißen würdest und sagen, hey, ihr könnt mich alle viererlesweise. Und du bleibst trotzdem dran. Dann bekommst du Langmut. Früchte brauchen Nahrung und Pflege. Wichtig ist, dass man Pflanzen nicht einseitig nährt. Das ist wichtig, dass sie überhaupt gedeihen können. Es braucht Wasser, Sonne und Dünger. Aber wenn du deiner Pflanze nur Wasser gibst, dann verfault sie. Wenn du deiner Pflanze nur Sonne gibst, dann verbrennt sie. Und wenn du deiner Pflanze nur Dünger gibst, es fand ich chemisch sehr spannend, passiert exakt das Gleiche wie bei der Sonne, dann verbrennt und vertrocknet sie. Und eine überdüngte Pflanze sieht genau gleich aus wie eine verbrannte. Das heißt, wenn du dich einseitig ernährst, hast du ein Problem. Wenn du nur in Gottesdienste gehst, wenn du nur Bibel liest, wenn du nur in Small Groups gehst, wenn du nur auf Festivals gehst, bist du einseitig. Und es führt zu einem komischen Ergebnis. Und der vierte Punkt, Früchte brauchen eine Ernte. Auch der allerschönste Apfel, prall, saftig, knackig, süß. Wenn du ihn einfach nur am Baum hängen lässt, dann... So, und jetzt lass den mal ein Weilchen liegen. Der wird faul. Und eklig, ungenießbar. Ich glaube, dass es mit uns genau das Gleiche ist. Gott legt in dich Gaben hinein. Die Frage ist, was machst du damit? Früchte brauchen eine Ernte. Wenn Gott dir zum Beispiel Gerechtigkeit als Gabe geschenkt hast, aber du kommst nie über diesen Punkt hinweg, dass du dich auch mal traust, in Situationen etwas zu sagen, weil du einfach Menschenfurcht hast. Dann ist Gerechtigkeit umsonst in deinem Leben. Wenn du dein Leben lang nur die Menschen liebst, die auch dich lieben, dann ist diese Gabe umsonst in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel die Gabe des Musizierens hast, aber dein Perfektionismus verbietet dir, auf die Bühne zu gehen und zu spielen, weil du immer das Gefühl hast, das reicht nicht, dann ist die Gabe umsonst und sie verfault. Für alle Gruppen hier bei uns im ICF gilt ein Grundprinzip. Und im Prinzip sind wir eine ganz einfache Kirche. Wir haben nur zwei Formen von Gruppen. Wir haben Small Groups und wir haben Ministries. Das sind die, die irgendwo einen Dienst machen in der Gemeinde. Und für beide Arten von Gruppen gilt das gleiche Prinzip. Eine Gruppe braucht immer Input und Output. Wenn eine Small Group immer nur Input bekommt, immer noch mehr Input und nochmal eine Andacht und nochmal Input, aber es kommt nie ein Output, dann wird diese Gruppe faul und schad und es wird dir langweilig. Und irgendwann sagst du, hey, ich will nicht mehr in dieser Gruppe. Wenn du aber in einem Ministry zum Beispiel stehst wie der Band und du musst immer nur Output liefern, immer nur Dienst, immer nur Dienst, immer nur Dienst, dann brennst du aus. Und dann stehst du irgendwann da und hast keinen Bock mehr und du machst es nur noch, weil es halt dein Dienst ist. Und deshalb gibt es diese zwei Grundprinzipien bei uns, Input und Output. Es muss immer beides geben. Wir haben heute zwei Special Guests bei uns. Und für mich das ganz Besondere daran ist, es ist ein Mensch, den ich eigentlich persönlich noch gar nicht gut kenne. Und doch weiß ich einiges über sein Leben. In diesem Leben gab es einen Samen. Seine Eltern haben in dieses Leben etwas hineingesät. Und dieser Samen ist aufgegangen und Gott hat Gaben gegeben. Eine sehr offensichtliche Gabe, die ihr nachher auch sehen werdet. Aber ihr beide habt eure Gaben, die Gott euch gegeben hat, nicht einfach für euch behalten. Ihr habt gesagt, wir wollen diese Gaben benutzen, um andere Menschen auf Gott aufmerksam zu machen. Wir wollen unsere Gabe so einsetzen, dass eine Frucht daraus entsteht. Und ich freue mich ganz, ganz riesig und ihr dürft jetzt mit einem Riesenapplaus begrüßen. Einmal der Matthias am Keyboard und einmal der Jonas. It's yours.
Es ist still. Alles schweigt. Spannung liegt in der Luft, wie bei einem Katapult, das zum Abschuss bereit ist. In der riesigen Halle ist das Öffnen des Briefumschlags vermutlich nur zu hören, weil keiner eine Stecknadel fallen lässt. Es fühlt sich an wie Stunden, während der Zettel langsam aus dem Umschlag herausgezogen wird. Doch bis zum Schluss hält jeder Einzelne den Atem an. Der ganze Raum, Stille. Bis zu diesem Moment. Der Name wird vorgelesen. Plötzlicher Lärm, die Menge jubelt, anerkennt, standing ovations, Konfetti, Musik. Er kommt nach vorne und er bekommt den Preis. Wer? Das weiß ich nicht mehr. Es könnten viele sein. Es gibt Preise in großer Masse. Vom Weltfußballer über Eurovision Song Contest, Germany's Next Topmodel bis hin zum Ehrenbürger einer Stadt. Spiel des Jahres, Tor des Monats, Bild der Woche, Witz des Tages. Es ist faszinierend, was Menschen alles können, fast verrückt, was es alles gibt. Vom Entertainment bis hin zum Nobelpreis. Vieles ist preisverdächtig. Doch der Gedanke macht mich bedächtig. Echt, ich frag mich, ist unser Denken nicht heftig, fraglich. An vielen Stellen stellen sich Grenzen auf, grinsen mich an und stören den Lauf meiner Gedanken. Was kann ich? Was weiß ich eigentlich? Was heißt denn preisverdächtig? Wer verdient einen Preis und wer ist nur verdächtig? Ist etwas nur preiswert oder wirklich einen Preis wert? Gibt's einen Besten oder nur viele Gute? Und heißt preisverdächtig, dass ich es nur vermute? Vermuten wir alles oder wissen wir was? Und was wissen wir, wenn nicht das, wir nichts weiter wissen, weil manche Fragen offen bleiben müssen? Mein Kopf ist kleiner als jeder Fußball und das ist zu klein, da rein passt kein Weltall. Doch wenn ich die Grenzen des Denkens nicht überwinden kann, worauf baue ich denn bitte dann? Ich glaube, dass wir einen brauchen, der Grenzen überwindet und uns wiederfindet. Den einen, der größer als Grenzen ist, der auf der anderen Seite steht, aber uns nicht vergisst. Und ich habe den Verdacht, dass der echt was hermacht, der als er dacht, dass er gern mehr macht, sehr sacht und liebevoll er dacht, den Menschen gemacht und in seine Welt gebracht hat. Hat er nicht viel mehr verdient als alle Preise, die es gibt? Er ist groß, weise, mächtig, gnädig und liebevoll, wirklich preisverdächtig. Ich rede von Gott, der die Welt geschaffen hat und was dort ist. Das, was die Nobelpreisträger erforschen und noch längst nicht erforscht ist. Der, der die Menschheit erfunden hat, die so viel erfinden kann. Der Naturgesetze aufstellt und sie wieder überwinden kann. Für Musik, Sport, Kunst, Wissenschaft und Handwerk befähigt er uns. Doch es ist seiner Handwerk. Und er hat sich uns zugewandt. Auch wenn wir uns abwenden, selbst wenn wir uns selbst blätten, kann er das Blatt wenden. Gott wurde Mensch, um die Menschheit zu retten. Er legte uns sein Leben hin und wir in den Ketten. Geschlagen, bespuckt, verspottet, verlacht, ans Kreuz gehängt, hat er dann gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so hat er uns Vergebung gebracht. Und er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, wieder seine Macht gezeigt und dass er uns so liebt. So sein Heiliger Geist wirkt in dieser Welt, bis er selbst zurückkommt und sie wiederherstellt. Er ist der Beste und nicht nur gut. Und selbst wenn ich mal nicht das Beste vermute, ihn verdächtige wegzuschauen und nicht stark zu sein, dann vergibt er mir alles durch sein Blut. Ich danke dir, Jesus. Herr aller Herren, was ich auch tue, ich will dich allein ehren. Du hast in meinem Herzen ein Feuer entfacht, nicht so eins, das Schmerzen und Leid verursacht, sondern eins, das wie Kerzen, schön warm in der Nacht meines Herzens, ein neues, ganz helles Licht macht. Du schenkst diese Liebe, die mehr ist, als ich dachte. Es ist unvorstellbar, doch so hast du dich vorgestellt, als Gott in Liebe, Macht, Weisheit, als Schöpfer der Welt. Du schenkst mir Wert für mein Leben, Freude und Sinn, weil du sagst, dass ich ein Kind Gottes bin. Wenn man alle Preise dieser Welt, Pokale, Gelder, Titel, Urkunden nehmen würde und zu einem großen Preis zusammengebunden dir verleihen wollte, dann wäre der Preis noch viel zu klein, als er für dich wohl sein sollte. Ich finde keine Worte, keine Bilder, keine Orte, die es passend beschreiben, deine Größe ganz zeigen, und mir bleibt nichts als Schweigen. Und so schweige und staune ich andächtig, denn du bist wirklich preisverdächtig.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.